Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Dazu dürfen wir heute mit 4 Teilnehmern in persona versammelt sein bei Instone Real Estate Development. Herzlichen Dank dafür. Ich bin gespannt auf die Insights in der Runde zur aktuellen Situation auf dem Berliner Immobilienmarkt. Das Hauptstadtsthema ist nämlich für alle Real Estate Specialists von Banken bis hin zu Entwicklern von zentraler Bedeutung. Berlin selbst ist ja ein Markt voller Chancen und Herausforderungen. Von politischen Diskussionen über Vergesellschaftung bis hin zu Fragen der Zukunftsfähigkeit von Büro- und Wohnprojekten. Wie ist die Lage? Was bewegt die Branche? Und vor allem, welche Lösungen sind notwendig, um die Immobilienwirtschaft in Berlin voranzubringen?
Wir merken das schon irgendwie verstärkt, dass in der Verwaltung und in der Politik so der Wille zum, wir wollen ein Ergebnis schaffen, mit dem wir uns ja auch entsprechend auch zeigen können, irgendwie ein bisschen besser geworden ist.
Wir sehen teilweise durchaus beim Mietwohnungsbau Kalkulationen, wo man in guten Lagen oder in normalen Lagen in Berlin, also unter 20 Euro, eigentlich nicht mehr klarkommt, um eine vernünftige Wohnimmobilie zu errichten und es auch rentabel zu machen.
Ich glaube, daran müssen wir ganz gezielt noch arbeiten, gemeinsam sowohl die öffentlichen als auch die privaten Investoren oder Projektentwickler, gemeinsam mit der Politik, dass man diesen Mut und dieses Vertrauen auch gemeinsam hat, etwas Gutes für Berlin, für die Gesellschaft, für die Stadtgesellschaft erreichen zu wollen.
Ich brauche halt ein gewisses anderes Anforderungsprofil in der heutigen Zeit. Wenn Sie die Leerstandsraten ein Stück weit gewichten würden, dann erkennt man relativ schnell, wo dieser Leerstand stattfindet. Das sind in der Regel B- oder C-Lagen oder sind Baujahre vor 95, die den heutigen Anforderungen sowohl der Investoren als auch der Mieter nicht mehr erfüllen. Also von daher, ich finde den Büromobilmarkt unverändert sexy und nicht unsexy und hat seine Daseinsberechtigung.
Dazu begrüße ich heute 4 hochkarätige Gäste, die direkt aus der Praxis berichten. Saida Boyens, Niederlassungsleiterin für Berlin und Sachsen bei Instone Real Estate. Eigentlich müssen Sie ja herzlich willkommen sagen.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön. Michael Brumbauer, Head of Real Estate Berlin bei Bayern LB.
Guten Morgen.
Frank Wolters begrüße ich, Co-Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Und ich begrüße Heiko Maas, Bereichsleiter Vertrieb Inland Kree bei der Berlin Hyp.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen.
Yeah. Mein Name, das gehört auch noch dazu, ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Und unsere App finden Sie übrigens überall, wo es Apps gibt. Und zwar kostenfrei zum Download. Da werden auch immer die Limo-Podcasts kostenfrei jeden Montag um 8 Uhr eingespielt. Für weitere interessante Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes. Frau Boyens, lassen Sie uns mal zum Markt und Strategie mit Ihnen beginnen. Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie auf dem Berliner Wohnungsmarkt jetzt aktuell?
Also wir haben natürlich in diesem Jahr das überall präsente Thema der Wahlen in Berlin, die im September anstehen. Man merkt, dass dort politisch viel Augenmerk auf die Immobilienwirtschaft gelegt wird. Natürlich von jeder Partei in ihrer eigenen Blickrichtung, in ganz unterschiedlicher Gewichtung. Aber es ist ein sehr präsentes Thema. Das Thema Wohnen beschäftigt natürlich alle Berliner. Ich glaube, es gibt keinen, der sich damit nicht beschäftigt, in irgendeiner Form. Und je politischer die Themen werden, umso schwieriger werden sie einerseits auch für uns als Projektentwickler, weil sie natürlich dann immer mehr Sachlichkeit verlieren. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, ich habe im Moment gerade so das Gefühl, dass dieses Thema Ergebnisse abliefern seitens der Politik irgendwie auch ganz gut beflügelt ist gerade. Also dass man dann auch mal Dinge zum Abschluss bringt, voranbringt. Das ist jetzt nicht überall, in jedem Fall immer so, aber wir merken das schon irgendwie verstärkt, dass in der Verwaltung und in der Politik, so der Wille zum, wir wollen ein Ergebnis schaffen, mit dem wir uns da auch entsprechend auch zeigen können, irgendwie ein bisschen besser geworden ist.
Okay, das ist ja richtig mal eine positive Note hier gleich zum Auftakt. Herr Brumbauer, aus Bankensicht, können Wohnungen überhaupt noch zu erschwinglichen Mieten für den bürgerlichen Mittelstand erstellt werden? Und falls ja, wie geht das?
Ja, schwieriges Thema. Ich denke mal, es gibt Faktoren, die sind, wie sie sind. Die Baukosten, die ja seit spätestens Ukraine ja entsprechend gestiegen sind, die Zinsen haben angezogen, sind alles Themen, die einfach die Gesamtkosten für den Wohnungsbau in die Höhe treiben. Von dem her ist es, und nicht zu vergessen, natürlich auch die Grundstückseinstände. Von dem her, ja, was ist erschwinglich für den Mittelstand? Also wir sehen teilweise durchaus beim Mietwohnungsbau Kalkulationen, wo man in guten Lagen oder in normalen Lagen in Berlin, also unter 20 Euro, eigentlich nicht mehr klarkommt, um eine vernünftige Wohnimmobilie zu errichten und es auch rentabel zu machen. Das sehen wir im Moment so. Gut, es gibt weitere Themen, die immer diskutiert werden, was die sonstigen Kosten sind. Ich sage es jetzt mal als staatliche Kosten, was man da eventuell machen kann oder könnte, um die Preise zu reduzieren. Ich will jetzt nicht von Förderthemen sprechen, sondern ich spreche jetzt rein vom frei finanzierten Wohnungsbau.
Okay, also unter 20 Euro pro Quadratmeter geht nichts, Erstellungskosten.
Ist schwierig.
Herr Maas, dazu kommen noch Enteignungsdebatten. Wie beeinflussen die denn das Investitionsklima und die Attraktivität Berlins auch für internationale Investoren?
Also ich glaube, Berlin hat hier tatsächlich eine negative Ausnahmestellung, das würde ich das mal beziffern. Nach dem Volksentscheid 2021 soll ja jetzt nach etwas Verzögerung, ich meine im Januar im Abgeordnetenhaus, und allein das Wort ist schon relativ schwierig, dieses Rahmengesetz zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne eingebracht werden. Und Sie können sich vorstellen, Investoren, die gerne auch in Wohnungen investieren, die machen es ja auch nicht ausschließlich zum Selbstzweck, sondern die Immobilie ist ein Gut, mit dem man auch durchaus Geld verdienen kann. Die verschreckt das natürlich, weil hier auch die Grenze, die hier eingezogen worden ist, zumindest mal in der Debatte von 3.000 Wohnungen, zielt im Wesentlichen ja auf das Thema Deutsche Wohnen oder jetzt Vonovia ab, auf den großen Wohnungsbestände, die über 100.000 in Berlin halten. Aber der Wohnungsmarkt auch in Berlin wird im Wesentlichen getrieben von privaten Investoren. Und warum soll ich in Berlin investieren, wenn ich andere attraktive Städte und durch die polyzentrische Aufstellung Deutschlands habe ich natürlich viele Polyzentren außerhalb von Berlin. Und wir haben es gesehen, ich habe jetzt keine Zahlen für den gesamten deutschen Markt, aber wir haben es gesehen in den Wohnportfolien, da sind ja einige verkauft worden in 2025. Da war der Anteil Berlin zumindest relativ klein. Also die Bereitschaft sowohl nationaler, aber auch internationaler Investoren, der Blick auf Deutschland ist aus dem Ausland deutlich positiver als im Inland. Die sehen die Opportunitäten auch schon im Wohnen. Aber Berlin gefühlt wird ein Bogen drum gemacht aufgrund dieser Diskussion, der teilweise aufgeheizten Diskussion um das Thema der Verstaatlichung, und das verschreckt durchaus auch die privaten Investoren.
Und ersetzen die internationalen Investoren die inländischen?
Na, es sind zumindest mal Impulse, wenn internationale Investoren oder überhaupt Investoren wieder nach dem Zinsanstieg die Immobilie attraktiv finden. Die Marktpreise aus unserer Sicht haben den Boden erreicht. Viel niedriger wird es nicht gehen. Wir haben ein relativ stabiles Zinsniveau. Auch wenn natürlich der Ausblick 2026 außerhalb von Deutschland die geopolitischen Risiken natürlich keiner greifen kann.
Herr Wolters, wie erleben Sie so die allgemeine Risikopolitik hinsichtlich der Kreditvergabe, auch im gewerblichen Bereich für Eigennutzerimmobilien?
Wir starten ja aktuell bei uns in der Projektentwicklung auf dem ehemaligen Flughafen Areal und sind natürlich sehr intensiv mit der Kreditwirtschaft im Gespräch. Wir haben die Berliner Liegenschaftspolitik, gerade bei den öffentlichen Flächen, setzt ja voraus, dass die Grundstücke nicht verkauft werden, sondern im Erbbaurecht vergeben werden. Da sind wir sozusagen gerade in den Anpassungsmodalitäten auszuloten, auch mit Finanziers darüber, unter welchen Rahmenbedingungen kann das erfolgen. Wir sind da ganz guter Dinge, weil wir da gute Gespräche geführt haben und merken jetzt auch bei den ersten Grundstücksvergaben, die wir am Markt platziert haben, wobei mit dem Wort Vergabe müssen wir schwierig sein, weil das ja auch rechtlich schwierig ist, aber sozusagen in der Vermarktung haben, dass es durchaus ein Interesse gibt, auch ein nachhaltiges Interesse gibt, in dieses Risiko trotz der, ich sage das auch ganz offen als Geschäftsführer einer Landesgesellschaft, trotz der politischen Risiken, die insbesondere Berlin halt ausstrahlt, investieren zu wollen. Also insofern, da sind wir auch ganz zuversichtlich und das ist eigentlich auch der Blick, den ich gerade halt erlebe aus den Gesprächen mit Unternehmen und mit Investorinnen und Investoren.
Das heißt, man ist bereit, gewisse Risiken auch einzugehen?
Ganz genau, man ist bereit, gewisse Risiken einzugehen. Wir haben natürlich ein großes Portfolio von Rahmenbedingungen, die wir haben. Wir als Landesgesellschaft, wir machen ja sozusagen öffentliche Projektentwicklung, wo wir die Voraussetzungen für Planung schaffen, selber Infrastrukturentwicklung dann auch durchführen. Auf der wohnungswirtschaftlichen Seite sind wir geschäftsbesorgt für das Land Berlin unterwegs auf dem im Bereich der Gewerbeentwicklung, Innovationsparkentwicklung, Universitätsentwicklung. Da sind wir mittlerweile eigenwirtschaftlich unterwegs. Und da sprechen wir natürlich sehr intensiv halt mit der Investorenlandschaft. Und die Risikobereitschaft ist grundsätzlich erstmal am Anfang da. Wir müssen es natürlich jetzt gerade halt nach der Wahl auch nochmal intensiv beobachten, wie die Diskussionen da weitergehen und ob sozusagen kurz vor der Wahl auch noch jemand den Schwur tatsächlich legt und sagt, okay, ich investiere an dem Standort.
Vielleicht muss noch was adjustiert werden, oder?
Ganz genau.
Okay. Frau Boyens, Sie hatten vorhin gesagt, also es ist jetzt schon ein bisschen dabei, dass die Verwaltung und die Politik auch Ergebnisse liefert. Aber dennoch hört man ja immer wieder, dass es auch hakt, noch aktuell in der Planungs- und Genehmigungsrealität in Berlin. Können Sie das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren? Welche Verfahren bremsen und wo funktioniert's?
Also wir machen natürlich regelmäßig als Projektentwickler die Erfahrung, dass natürlich die erste Frage oder die erste Hürde, die man nehmen muss, ist in der Verwaltung überhaupt das Personal vorhanden? Es ist oftmals das Hauptproblem, dass es nicht genügend Personal gibt in der Verwaltung, um eben auch planungs- und genehmigungsrechtliche Themen eben auch verlässlich abzustimmen in einem vernünftigen Turnus mit einem kurzen Abstand. Wenn es in bestimmten Bereichen die Personaldecke gibt, dann funktioniert das auch, aber daran hakt es meistens als erstes. Was ich vorhin mit dem Ergebnisse liefern meinte, ist, wir haben eigentlich in der Vergangenheit vornehmlich das Problem gehabt, dass wir in den meisten Fällen gemerkt haben, dass ein politischer Wille, ein Projekt zu unterstützen, eigentlich fast nie da war. Es gab dann doch immer so viele Vorbehalte und Wünsche, entweder sie komplett zu verhindern oder sie so zu erschweren, dass sie so überambitionierte Wünsche im Raum stehen, die gar nicht erfüllbar sind oder nur sehr, sehr langwierig. Und wenn dann so Zeitschienen sind, dass man dann halt 5-6 Jahre lang über die immer gleichen Dinge immer wieder in der Suppe rührt, das war schon eher so das, was wir in der Vergangenheit flächendeckend erlebt haben. Mittlerweile ist es, wie gesagt, so, ich kann jetzt auch noch nicht sagen, dass hier Ergebnisse abgeliefert werden, aber ich finde, die Haltung ist eine andere.
Ah ja, okay.
Wenn Sie dann da sind, freue ich mich, dann werden wir es Ihnen gerne erzählen. Aber, aber die Haltung hat sich ein bisschen verbessert, finde ich. Also dieses Gefühl dafür, dass es nicht vertretbar ist, den Berlinern zu sagen, lass uns noch mal 5-7 Jahre länger in der Suppe rühren, dann wartet ihr halt noch mal ein paar Jahre, bis ihr eine Wohnung kriegt, weil dann haben wir dieses eine Krümelchen noch von links nach rechts und dreimal zurückgeschoben. Das sind nämlich oft Themen, die sind so kleinteilig und so untergeordnet, dass wenn man die Dinge in der Priorität besser priorisieren würde, man auch zum Ergebnis kommt. Ne? Wir kennen das ja alle, man nimmt sich was vor und es gibt verschiedene komplexe Themen. Und die Frage ist ja immer, was ist in der Priorität, in der Entscheidungsfindung ganz oben auf dem Zettel? Dass die Wohnungen zackig geschaffen werden oder dass man den letzten Krümel noch 100-mal im Kreis dreht und in der Hoffnung, alle glücklich zu machen, was ja nie passiert. Insofern dieses Gefühl, man muss den Wohnraum jetzt auch wirklich schaffen und es ist nicht mehr vertretbar, die Bevölkerung noch länger auf Wohnraum warten zu lassen, das ist bewusster geworden. Und das ist auch richtig, weil das letzten Endes, finde ich, auch eine Zumutung ist, ne? Dass man über unwichtige Dinge so lange redet und sagt, ja, dann ziehst du halt 7 Jahre später in die Wohnung ein. Ist doch okay. Ja, ich glaube nicht, dass es okay ist für die Leute.
Mhm. Herr Wolters zuckt.
Das ist so ein schönes Thema und für mich auch immer wieder Spezialthema, weil Sie ja gerade erwähnt haben, sozusagen der politische Wille fehlt, um hinter einem Projekt zu stehen. Und ich bin jüngst gefragt worden von relativ hoher politischer Ebene, wenn jetzt ein Investor kommt, wie schnell kann die Tegel Projekt GmbH denn dafür sorgen, dass er auch eine Baugenehmigung bekommt? Mhm. Wo ich gesagt habe, das ist nicht unsere Frage der Baugenehmigung letztendlich, sondern des politischen Willens. Wenn sich die relevanten politischen Entscheider zusammentun und in den jeweiligen Häusern dafür Sorge tragen, dass dieses Projekt gewollt ist, dann kann es auch zügig gehen.
Mhm. So, und wann es gewollt ist.
Und also ob es gewollt ist, wann es gewollt ist. Und ich komme aus einer Welt, wo man Bebauungspläne in 12 Monaten, längstens 36 Monaten erstellt, wo man Kaufverträge für Grundstücke oder Vermarktungsverträge innerhalb von 4-6 Wochen abgeschlossen bekommt. Und das setzt aber voraus, dass es einen politischen Willen gibt, dafür das so zu unterstützen, dass es ein Vertrauen gibt zwischen Politik, Verwaltung und auch Investorinnen und Investoren. Und ich glaube, daran müssen wir ganz gezielt noch arbeiten, gemeinsam sowohl die öffentlichen als auch die privaten Investoren oder Projektentwickler, gemeinsam mit der Politik, dass man diesen Mut und dieses Vertrauen auch gemeinsam hat, etwas Gutes für Berlin, für die Gesellschaft, für die Stadtgesellschaft erreichen zu wollen.
Okay. Herr Brumbauer, wenn Sie das jetzt alles so hören und Ihre eigenen Erfahrungen da hinein bringen, wie kommt Ihnen quasi die Genehmigungsrealität entgegen und was müsste grundsätzlich passieren, also damit der Bau von Eigentumswohnungen zum Beispiel wieder an Schwung gewinnt?
Wie kommt mir die Genehmigungsgeschwindigkeit entgegen? Natürlich genauso wenig wie den Projektentwicklern, weil für uns ja das gleiche Thema ist, als Bank zu sagen, wenn wir in Gespräche gehen, wie lange braucht's? Und man stellt es einfach fest, die letzte Zeit, es ist alles deutlich langsamer geworden auf allen Seiten. Da nehme ich uns Banken tatsächlich auch nicht aus. Von dem her kommt es mir gar nicht entgegen. Wir würden uns das genauso wünschen, dass es deutlich schneller geht, weil sie auch eine Kalkulationsgrundlage ist. Ja, es gibt ja immer eine Development-Rechnung dahinter und da ist ja auch ganz, ganz entscheidend der Zeitfaktor. Ob die Kosten eingehalten werden können, sind ja auch Themen, die wir dann eben als Banken mit beurteilen müssen. Also von dem her
ist es für uns... Und ob man ein Jahr länger finanzieren muss,
das spielt auch eine Rolle. Ja, gut, es spielt eine Rolle. Ja, die Frage ist, wenn es die Rechnung aushält, ist ja schön, da verdienen wir etwas mehr. Spaß beiseite, aber im Endeffekt sitzen wir im gleichen Boot wie die Projektentwickler. Wir haben das ganz genau das gleiche Interesse. Von dem her wäre es für uns auch absolut wünschenswert, wenn da mehr Planungssicherheit letztendlich wäre, wenn wir einen Finanzierungsantrag uns austauschen mit den Projektentwicklern auf den Tisch bekommen. Thema Eigentumswohnungen, muss ich sagen, war in den letzten Jahren insbesondere aus meiner Sicht natürlich geschuldet aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Der Eigentumswohnungsmarkt war natürlich die Jahre davor sehr stark geprägt von dem praktischen Nullzinsniveau, haben viele Käufer, stellen wir schon fest, zögern oder haben gezögert oder kaufen einfach auch nicht mehr, weil sie sich's nicht mehr leisten können bei dem aktuellen Zinsniveau, ist unser Eindruck. Gibt immer noch ein Klientel, wo es funktioniert. Jetzt habe ich das Gefühl, es zieht langsam wieder an, aber natürlich lang nicht wie vor der Zinswende.
Mhm.
Und da spielt natürlich auch die Unsicherheit in der Gesamtwirtschaft meines Erachtens eine Rolle, weil Leute, die investieren in eine Eigentumswohnung, wollen ja eine gewisse Sicherheit haben, dass sie weiterhin ihren Job haben und so bezahlen können. Was muss passieren? Ja, erstmal die gesamtwirtschaftliche Situation, muss wieder mehr Sicherheit reinkommen, diese Negativstimmung muss meines Erachtens wieder raus, weil auch viel Psychologie dabei ist, die gar nicht so eigentlich der Realität entspricht. Einfach wieder mehr positivere Nachrichten und dann muss man sich durchaus auch vielleicht überlegen, inwieweit man Eigentumsbildung mehr fördern kann. Ja, also ich habe steuerlich als Eigennutzer praktisch überhaupt keine Vorteile. Das wären so Themen, wo ich glaube, da könnte man durchaus noch mehr Schwung reinbringen.
Okay. Zum Banker, zuckt der Banker.
Ich wollte eigentlich nur das, Maß. Was Herr Brumbauer gesagt hat, ein Stück weit untermauern oder unterstützen. Vor 2022, als Geld
nicht der entscheidende Faktor war, weil wir ein Nullzinsniveau hatten, ist dann auch die Genehmigungslage zumindest für den Projektentwickler nicht die entscheidende Größe in der Projektentwicklungskalkulation. Jetzt haben wir natürlich ein deutlich gestiegenes Zinsniveau. Und wenn Sie Planungszeiträume haben von jenseits von 5 Jahren, dann fängt auch an, die Zinsuhr zu ticken und auch eine Rentabilität in Frage zu stellen. Und auch die Projektentwickler und Bauträger machen das Bauen ja nicht zum Selbstzweck, sondern Herr Brumbauer hat ja gesagt, Neubau brauche ich schon mindestens 20 Euro in der Vermietung, vollkommen richtig. Wenn ich die Kosten alle aufaddiere und dann wird es halt schwierig, eine Rentabilität in die Projektentwicklung zu kriegen, gerade im Bereich Wohnen.
Okay, Herr Wolters, Sie hatten ja schon gesagt, auch bei Ihnen geht das vielleicht auch, keine Ahnung, mit der Verdrahtung hier, wie Sie aufgehängt sind, doch manchmal relativ flott, bis Sie was zustande bekommen, bis Sie ein Projekt verwirklichen können. Gucken wir mal auf das Gesetz schneller bauen. Wie praxistauglich ist denn das? Gibt's da raus aus dieser Richtung positive Signale, die den Markt bewegen könnten?
Also ich bin ein sehr ehrlicher und offener Mensch. Insofern kurze Korrektur. Dadurch, dass wir Landesgesellschaft sind und nah dran sind, heißt es nicht, dass wir schneller agieren können. Ich glaube, da sind wir ganz weit von entfernt. Okay. Wir werden da nicht besser gestellt als der private Markt, also vielleicht sogar noch kritischer beäugt dazu, weil wir halt öffentlich sind. Und da sind wir bei dem Thema Gesamtvertrauen zueinander, woran wir arbeiten müssen. Thema schneller bauen, da bin ich schon der Überzeugung, dass der Bauturbo und das, was das Land Berlin auch noch zusätzlich ergänzt hat, durchaus einen Impuls geben kann. Voraussetzung wieder das andere Thema, dass Verwaltung das auch so umsetzt und die Bereitschaft da ist, also Mut auch aufbringt, diese neuen Wege zu gehen. Die rechtlichen Voraussetzungen sind dafür gegeben. Insofern kann es auch schneller gehen. Wir als Tegel Projekt GmbH, das ist vielen gar nicht bekannt, dass wir sozusagen so eine Smart City Abteilung haben, wo wir einen digitalen Zwilling entwickeln. Und da sind wir auch dabei, gerade noch eine Technologie etwas weiterzuentwickeln, dass wir aufgrund der X-Planung, Bebauungsplan, Bauantrag, automatisiertes Genehmigungsverfahren an sich entwickelt haben. Das werden wir jetzt in entsprechenden Häusern auf Landes- und Bundesebene dann auch vorstellen und hoffen, dass es natürlich auch eine Pause sein kann, dann in den jeweiligen Verwaltungshäusern, um nochmal Geschwindigkeit aufnehmen zu können. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir damit auch gemeinsam mit den neuen gesetzlichen Grundlagen dann auch gemeinsam viel erreichen können.
Okay, da höre ich Zuversicht heraus. Frau Boyens, Instone hat ja ganz eigene Erfahrungen und Tipps für einen Bauturbo, wie Sie mir schon im Vorgespräch auch mal gesagt haben. Welche realen Ergebnisse bringt denn dieser Ansatz?
Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was dieses Thema Bauturbo angeht. Ich finde einerseits, dass das Thema Bauturbo das Wort Turbo enthält, finde ich, ist schon mal eine schöne Bekenntnis. Ich finde es auch viel besser als schneller bauen Gesetz, weil das muss ja eigentlich schneller genehmigen Gesetz heißen. Und da merkt man schon, dass der Ball mal wieder weggespielt wird. Das Bauen kann ich nur immer wiederholen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren durch alle Krisen hindurch über 1000 Wohnungen hier in Berlin gebaut, waren schneller als der Zeitplan und im Budget. Die Genehmigung hat, ich glaube, 16 Jahre gedauert. Wir haben nicht alle 16 Jahre selbst begleitet. Wir sind relativ spät in das Projekt eingestiegen und haben dann ziemlich straight durchgezogen und die Wohnungen sind fertig und bezogen. Also insofern, meinetwegen heißt es dann eben auch schneller bauen Gesetz und den Rest denkt man sich dann. Aber ich finde, was man auf jeden Fall merkt, ist, dieses Wort Bauturbo zeigt, dass man die prekäre Lage so langsam politisch verstanden hat. Und dass es nicht darum geht, dass man etwas schneller macht, sondern das Wort Turbo das Ganze ja auch noch mal ein bisschen überspitzt. Mhm. Und das ist das, was ich meinte mit der Haltung. Am Ende ist es immer die Haltung, die den entscheidenden Faktor in der Genehmigungsperiode ausmacht. Mhm. Von den Menschen, die einem in der Verwaltung und in der Politik begegnen. Das ist immer so. Dafür braucht man eigentlich nicht unbedingt ein neues Gesetz. Aber wenn es hilft, okay. Mit der bestehenden Rechtsgrundlage könnte man das auch. Es ist wirklich eine reine Haltungsfrage. Es gibt Gespräche, die führt man in der Verwaltung und da ist der Fokus auf pragmatisches, gutes Arbeiten auf Augenhöhe. Was ist das Problem? Wie gehen wir damit um? Das ist die Lösung. Mhm. Und dann gibt's auch Gespräche, Da gibt es ein Thema, was ist das Problem, wie gehen wir damit um, wir machen einen Vorschlag und kommen. Und es ist immer schwierig. Und da muss man sagen, nee, es ist nicht schwierig. Es ist eigentlich ganz einfach. Das Schwierige ist, die Entscheidung zu treffen. Und da können wir nur Vorschläge machen. Die Entscheidung muss man treffen. Und wenn man Entscheidung treffen schwierig findet, dann hilft auch kein Bauturbo.
Okay, also es ist, höre ich raus, es ist People's Business bei Ihnen. Und Sie wünschten sich von den Entscheidungsträgern mehr Mut zur selbigen.
Ja, also ich finde, in vielen Fällen ist ja noch nicht mehr Mut. Man muss mal ganz ehrlich sagen, so, wir bauen ja keine Raumstationen. Also wir bauen Wohnungsbauten. Mhm. Das sind oft einfach ganz pragmatische Dinge, wo man einfach sagen muss, okay, dann machen wir das jetzt so. Oder so machen wir es nicht, wir machen es jetzt so. Das ist keine Rocket Science. Das ist so ein Thema, da muss auch jemand in der Verwaltung wissen, dass nicht hinter ihm jemand steht aus der Politik und nachher sagt, du hättest aber nicht sollen. Ne? Das sind oft nicht die Leute auf der Arbeitsebene, sondern die werden von hinten sozusagen dann natürlich auch, kriegen die auch Druck. Und ich finde, da muss man dann auch einfach mal sagen, dann lass die doch einfach mal machen, weil die sind eigentlich meistens ganz gut in der Verwaltung, werden aber sozusagen, wird nicht der Rücken freigehalten, es auch einfach mal zu machen. Das muss man auch fairerweise sagen.
Ja, genau. Das dachte ich auch, dass das zum Mut quasi von den Leitungen dazugehört. Also, gebt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiheiten, die Sachen anzuschieben, schneller zu machen.
Ist Teil des Jobs, ne, finde ich. Ist
genau, eine Führungsaufgabe. Und wenn da jemand querschießt oder so, dann stützen wir dich, fände ich schon auch eine gute Sache. Ja, also das ist.
Müssen wir ja auch alle so machen, ne? Ja. Wir machen das mit unseren Kollegen ja auch so.
Ja.
Unseren Projektteams.
Herr Wolters.
Ja. Ja, vielleicht so als Öffentlicher kann ich das ja auch immer ganz gut so den Einblick nochmal haben, weil wir werden bombardiert mit Anfragen. Mhm. So. Und das gilt nicht für nur die Landesgesellschaft, sondern natürlich auch die Verwaltung. Und da genau sind wir genau an der Stelle. Also Politik möchte sozusagen in Sachfragen mitentscheiden. Und das ist eigentlich nicht dafür, wofür Politik gemacht ist. Politik muss den Rechtsrahmen, die Regulatorik vorgeben, aber letztendlich die Arbeit und die Entscheidung in den Sachfragen muss auf Verwaltungsebene erfolgen. Und sozusagen diese Disbalance, die müssen wir Stück für Stück auch gemeinsam aufbrechen. Und wir müssen darüber sprechen. Das ist ganz wichtig letztendlich, weil das sich natürlich über Jahrzehnte so eingefahren hat, dass man da nicht rauskommt. Und es bedarf tatsächlich dann wirklich auch der Politik, auch der neuen Politik, einmal zu sagen, komm, lass uns das wieder anders machen. Wir kümmern uns um Politik und nicht um Verwaltungssachfragen, weil so gebe ich natürlich immer auch die Möglichkeit, dass ich Entscheidungen abgebe. Also wenn mir dreimal gesagt wird oder das in Frage gestellt wird, was ich mache, dann entscheide ich in Zukunft auch nicht mehr, weil dann gebe ich das immer weiter. Und genau dadurch haben wir dann Genehmigungsverfahren. 16 Jahre haben Sie gesagt, das ist eine erschreckende Zahl. Der durchschnittliche Bebauungsplan braucht in Berlin 11 Jahre im statistischen Mittel. Und
auch schon lang.
Ganz genau. Also wenn die politische Vorgabe wäre 36 Monate, dann wäre man eigentlich in so einem vernünftigen Rahmen. Und wenn wir eigentlich auch darüber sprechen, jedenfalls bei uns im Projekt, wir wollen ja auch Innovation an den Standort holen, also innovationsgetriebene Unternehmen. Und wenn ich dann Genehmigungs- und Planungszeiträume von 3, 5 oder mehr Jahren habe, dann ist jede Innovation hat sich schon wieder verändert. Also genau. Auch damit müssen wir intelligent umgehen. Was wollen wir denn eigentlich an dem Standort? Was wollen wir in Berlin entwickeln? Wohnen ist sicherlich nochmal ganz anders als Gewerbe, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diesen Grundgedanken zu haben, wo möchte ich hin, welches Zielbild habe ich eigentlich und auf der Grundlage vernünftige Entscheidungen zu treffen und auch die Kompetenz nicht in Frage zu stellen, weil in den Verwaltungen sitzen sehr viele kompetente, engagierte Menschen, die auch mitgestalten, mitentwickeln wollen und Entscheidungen auch treffen wollen, weil das haben sie irgendwann mal in ihrer Ausbildung gelernt.
Herr Wolters sagt, Wohnen und Gewerbe sind zwei Paar Schuhe. Herr Maas, ich würde Sie gerne nochmal zum allgegenwärtigen Bürobashing ansprechen. Ist der Büroimmobilienmarkt, also trotz des Leerstands ja von über 30%, wirklich so unsexy?
Wie immer in solchen wirtschaftlichen Situationen, in denen wir uns befinden, muss man anfangen, ein Stück weit auszudifferenzieren. Und die Ausdifferenzierung innerhalb der Assetklassen hat ja schon längst begonnen und schreitet auch immer weiter voran. Das heißt, ich sehe den Büromarkt nicht als unsexy. Auch wir sitzen ja heute in einer Bürofläche. Wir werden auch weiterhin zusammenarbeiten und nicht ausschließlich aus dem Homeoffice heraus, sondern in Büroflächen. Die Frage ist nur in solchen wirtschaftlichen Situationen, wie muss die Bürofläche aussehen und wo steht die Büroimmobilie? Vor 22 war das schon fast egal, sowohl bei der Nachfrageseite auf dem Investmentmarkt als auch bei den Nutzern. aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hohe Nachfrage nach Büroflächen und Büroarbeitsplätzen bestanden hat. Das hat sich jetzt schon verändert und es kommt natürlich auch unterschiedlicher Druck in den Markt. Das Thema Grün ist für Corporates ESG ein wichtiges Thema. Also auch ich als Corporate im Rahmen Berlin-Hyp oder LBBW dürfte gar keine braune Fläche, wenn ich das in der Farbenlehre mal so runterdekliniere, mehr anmieten. Das heißt, ich fokussiere mich auf Immobilien, die in der Regel gut sind, die in der Top-Lage sind, die alle Voraussetzungen erfüllen. Und wenn ich sehe, dass ich auch die Art der Arbeit verändert habe, gutes Beispiel auch unser Neubau, den wir zum 1.8. bezogen haben, das B1 hier in der Budapester Straße in Berlin, ist eine ganz andere Arbeitswelt. Und die muss ich natürlich auch über die Büroimmobilie abbilden können. Und da ist natürlich fair, das kann längst nicht jede Immobilie. Und ich brauche halt ein gewisses anderes Anforderungsprofil in der heutigen Zeit. Und dann sehen Sie es natürlich, wenn Sie die Leerstandsraten ein Stück weit gewichten würden, dann erkennt man relativ schnell, wo dieser Leerstand stattfindet. Das sind in der Regel B- oder C-Lagen oder sind Baujahre vor 95, die den heutigen Anforderungen sowohl der Investoren als auch der Mieter nicht mehr erfüllen. Also von daher, ich finde den Büromobilmarkt unverändert sexy und nicht unsexy und hat seine Daseinsberechtigung.
Okay. Herr Brumbauer, Büroneubauten, werden die überhaupt angesichts der hohen Leerstände noch benötigt? Und falls ja, welche Bürostandorte, also nehmen wir mal jetzt Berlin, wir sind ja in Berlin, haben Zukunft?
Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was mein Kollege gerade gesagt hat. Ich glaube an guten Standorten mit guten neuen Immobilien, die den heutigen Anforderungen entsprechen, was die Unternehmen auch fordern, die haben durchaus ihre Berechtigung. Und es gibt halt, ich sehe es auch so, kann es nur unterstreichen, man müsste viel mehr differenzieren, wo sind denn die Leerstände und welche Objekte haben die Leerstände, wo man sicherlich viel investieren muss. Die Top-Lagen in Berlin haben ja die Berechtigung, durchaus auch in, jetzt nicht nur City West und Mitte, es gibt auch durchaus Lagen, wenn ich teilweise nach Neukölln schaue, die durchaus funktionieren und ihre Berechtigung haben. Würde jetzt nicht pauschal irgendwelche Lagen komplett ausschließen, aber ja, sie haben Berechtigung. Ich finde das Bashing auch nicht gerechtfertigt. Sie werden durchaus benötigt. Wir kriegen jetzt auch nochmal neue Flächen am Markt, die noch im Bau sind. Wird man sehen, wie die Vermietung ist. Wir sehen klar, dass die Vermietung deutlich zäher ist als vor der Krise, weil sich die Unternehmen auch deutlich später entscheiden über eine Anmietung und nicht schon 3 Jahre vorher oder 4 Jahre vorher. Was natürlich wieder Finanzierungsthema ist, was etwas schwieriger macht, weil wir natürlich als Bank durchaus eine gewisse Vorvermietung haben wollen. Mhm. Aber ich sehe durchaus für Büroneubauten in entsprechenden Lagen mit entsprechender Qualität weiterhin die Berechtigung.
Okay, also Sie würden auch unterschreiben, B- und C-Lagen eher nicht oder gibt es auch dort Standorte?
Ach, B- und C-Lage ist immer so die Definitionsfrage. Wenn ich es als B und C definiere, eher sehr, sehr schwierig. Und ehrlicherweise auch schon vor der Krise, auch wenn sie alle funktioniert haben, aber selbst da waren wir durchaus vorsichtiger, weil eben genau ja das Thema der Drittverwendungsfähigkeit und der Nachhaltigkeit für uns ja immer ein Thema ist. Was ist, wenn mal ein Mieter ausfällt? Wie ist die Wiedervermietbarkeit? Von dem her wäre ich da vorsichtiger.
Okay. Vorsichtig ist so ein Stichwort. Herr Wolters, ich wollte Sie noch fragen zum Thema Finanzierung öffentlicher Infrastrukturen oder öffentlicher Gebäude. Funktioniert das auch mit privaten Investoren?
Das ist ja für uns eigentlich ein ganz wichtiges Thema, weil wir in dem Projekt, in der Projektentwicklung in Tegel vom mehr oder weniger vom Berliner Haushalt abhängig sind. So, und wir suchen natürlich gerade intensiv Wege, wie können wir uns da ein wenig freischwimmen. So, weil wir grundsätzlich Ideen dazu haben. Wir führen auch Gespräche. Uns fehlen noch ein wenig die Voraussetzungen dafür. Aber weil wir natürlich in einem nicht unerheblichen Maß in Infrastruktur entwickeln, also auf dem ganzen Areal ja alles neu strukturieren müssen, sind wir da intensiv auf der Suche. Uns fehlt sozusagen noch das Instrumentarium, das der Senat uns zur Verfügung stellt in Form von Sicherheiten. Mhm. Ich glaube, dann könnten wir ganz gut auf den Weg kommen. auch in die Infrastruktur Private mit reinzunehmen. Wir versuchen mal Ideen zu kreieren, wie können wir Grundstücksgeschäft im Bereich der GI-Flächen zum Beispiel, also Industrieflächen oder Gewerbeindustrieflächen, kombinieren mit Infrastruktur entwickeln, dass wir bauabschnittsweise da auch mit dem Investorenmarkt Gespräche führen darüber, ob wir da Modellvarianten finden. Wir haben erste Gespräche geführt, wo wir ganz zuversichtlich sind, aber das Thema Sicherheiten, das ist nochmal so ein neuralgischer Punkt bei uns halt in der öffentlichen Projektentwicklung. Mhm. Da müssen wir noch intensiver auch mit dem Senat ins Benehmen gehen, dass wir da mehr Offenheit, mehr Freiheiten reinbekommen, was ein privater Projektentwickler selbstverständlich hätte, wenn er ein solches Areal zur Verfügung hat, anders damit umzugehen. Mhm.
Herr Maas, macht sowas Ihnen Appetit, damit einzusteigen? Oder ich wollte Sie eigentlich noch fragen, so zum Thema, wo kommen denn die Investoren her für solche Objekte? Kommen die aus dem, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, In- und Ausland. Können Sie da, keine Ahnung, Ross und Reiter nennen? Wer ist da an der Schwelle, was zu tun? Oder
wie also ich könnte natürlich jetzt mein Adressbuch aufmachen, aber ich ziehe mich mal auf das Thema Bankgeheimnis zurück. Herr Seifert, nein, es ist immer schwierig zu sagen, In- oder Ausland. Ich glaube, wir müssen das Pferd etwas von hinten aufzäumen. Wir haben vor 22, als wir die Nullzinsphase gesehen hatten, fast ausschließlich im deutschen Markt institutionelle Investoren gesehen. Der Grund ist klar, sie hatten keine Anlagealternative und sind ganz stark in Immobilien eingestiegen. Mit dem Anstieg des Zinsniveaus waren viele institutionelle Anleger hatten ihre insbesondere Büroportfolien relativ voll, gucken, glaube ich, jetzt eher in ihr Portfolio-Management, in ein aktives Portfolio-Management und versuchen, die Risiken aus dem Portfolio zu managen, haben viel Desinvestition oder eine Haltestrategie und stehen zumindest dem Markt nicht in der Tiefe zur Verfügung, wie es in der Vergangenheit war. Das heißt, wo kommen jetzt die Investoren her? Und es ist immer in solchen Situationen, die wirtschaftlich schwierig sind, wie blicke ich auf den Markt? Und es ist häufig so, dass der Heimatmarkt, auch gerade hier in Berlin, von Inländern, von inländischen Investoren eher als schwierig gesehen wird und als kritisch gesehen wird. Und von da sehen wir per se eher die Investoren aus dem Ausland. Warum aus dem Ausland? Weil sie einen anderen Blick auf Deutschland und auf Berlin haben. Ich klammer jetzt Berlin mal mit dem Thema Wohnen von ausländischen Investoren aus. Darüber haben wir schon vorhin gesprochen. Mhm. Das Thema der Enteignung. Aber wir sehen es zumindest im Bürobereich, im Gewerbebereich, Logistikbereich, dass Opportunitäten gesehen werden. Warum werden die gesehen? Das Zinsniveau stabil, sagte ich schon. Und wir meinen, dass die Preisbildung auch ihren Boden erreicht hat, so dass ich wieder Einstandskurse sehe. Und das ist wie bei jedem Investment gut eine relativ einfache Regel. Der Gewinn liegt im Einkauf. Und hier sehen die Investoren mit dem Blick auf Deutschland und einer vielleicht dann auch wieder wirtschaftlichen positiven Entwicklung Opportunitäten und sind bereit, hier in die Märkte zu investieren. Also von daher, ja, die Inländer, vielleicht lecken sie noch ihre Wunden, etwas salopp gesagt. Und deswegen sehen wir tatsächlich auch in Berlin mehr ausländische Investoren. Auch wenn natürlich auf einem relativ niedrigen Niveau, auch wenn wir uns die Berichte der Makler für den Investmentmarkt auch in Berlin anschauen.
Okay, niedriges Niveau, aber scheint sich was zu tun. Herr Wolters, wie läuft denn das Projektentwicklungsgeschäft so in Berlin? Ich meine, aus Ihren Erfahrungen, ja, in Ihrer besonderen Situation mit Berlin TXL. Welche maßgeblichen Entwicklungen gibt es da?
Ich verstehe jetzt die Frage in Richtung sozusagen, was entwickeln wir gerade in dem Bereich? Also wir haben vorhin schon kurz angedeutet, dass wir das Wohnungswirtschaftliche machen, wir geschäftsbesorgend für das Land Berlin, wo wir ja drei Zielgruppen haben, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Baugruppen und Baugenossenschaften. Diesen Teil, da machen wir die Planung, die Vorbereitung, Infrastrukturentwicklung etc., bevor wir dann die Grundstücke, sozusagen die Verhandlungen führen für die Übergaben. Im Bereich der Urban Tech Republic, das ist sozusagen unser Kernbereich, wo wir den Innovationscampus entwickeln, wo wir Industrieflächen haben werden, Gewerbeflächen, auch Büroflächen, Forschungsflächen haben, wo wir aktuell bereits 40 Unternehmen angesiedelt haben in den historischen Gebäuden. Historisch auch deshalb immer diese Formulierung, weil sie unter Denkmalschutz stehen, wie nahezu das gesamte Areal und alle Liegenschaften, was natürlich auch auch nochmal eine Herausforderung ist, Terminalgebäude so in einen Zustand zu bringen, dass sie marktfähig für eine andere Nutzung als für die Flughafennutzung ist und das unter Denkmalschutzgesichtspunkten. Sie alle kennen die Immobilien vor Ort, wie es dort aussieht. Wir haben etwa 400 Menschen, die dort schon arbeiten. Zielrichtung sind 1000 Unternehmen mit roundabout 20.000-25.000 Beschäftigten, wo wir jetzt in verschiedenen Entwicklungsphasen, 4 Entwicklungsphasen vorangehen werden. Und wir beginnen in diesem Jahr konkret mit der Infrastrukturentwicklung, wo wir sozusagen diese Rollwegbrücke, die schon abgerissen worden ist, als zentralen Zugang dann auf das Areal heraus. Wir haben im vergangenen Jahr auf der Expo Real in München unsere ersten Grundstücksvermarktungen gelauncht, so dass wir auch davon ausgehen, dass wir im Juni diesen Jahres in konkrete Verhandlungen gehen mit Investoren im westlichen Teil, erste Grundstücke am Markt zu platzieren, dann auch für den Neubau. Und da sind wir zuversichtlich, für uns auch so ein bisschen so eine Wasserstandsanzeige, wie gut kann denn eigentlich dieser Standort funktionieren. Wir haben jetzt 30 Bewerbungen bekommen. Da sind wir deshalb zuversichtlich, dass das Interesse auch nachhaltig ist und dann auch zuversichtlich, dass dann auch diese Vorhaben dann auch finanziert werden. Was das Thema Forschung angeht, sind wir natürlich auch international unterwegs, weil wir Flächen haben, neben der Berliner Hochschule für Technik, die in das Terminal A einziehen soll, 2030, 2031. Da sind wir ein bisschen bei den Planungsvorläufen, das, was dann doch ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Aber wo wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten Besucher aus 34 Nationen gehabt, 8000 Menschen aus Investorengruppen, waren das politische Administration, Verwaltung, die den Blick auf Berlin und das Projekt haben. Also insofern gehen wir von einem sehr hohen Entwicklungsinteresse aus, im Moment jedenfalls, und deshalb sind wir da auch sehr zuversichtlich.
Okay, Urban Tech Republic scheint zu ziehen. Was die Urban Tech Republic für den Herrn Wolters ist vielleicht für Frau Boyens die Friedenauer Höhe. Das Quartier, was Sie entwickelt haben, da stehen 1.100 Wohnungen ja vor der Fertigstellung. Also sagen Sie vielleicht nochmal, wann die jetzt an den Markt gehen werden. Und vielleicht können Sie nochmal einen Einblick so ins Nähkästchen bieten. Welche Herausforderungen waren da, also die größten, und was an Lehren können Sie daraus ziehen für zukünftige Projekte?
Also das Quartier ist zwischen Bundesplatz und Innsbrucker Platz gelegen in Schöneberg, so an diesem Zwickel Schöneberg, Wilmersdorf-Steglitz. Hat eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Es sind 1.100 Wohnungen entstanden. Die sind im Februar diesen Jahres, also nächsten Monat, alle fertiggestellt. Und sie sind bis auf 130 Wohnungen, die wir jetzt im Februar übergeben werden, alle auch schon fertig und bewohnt und bezogen. Also wir haben die jetzt wir haben angefangen zu bauen vor 4 Jahren. Also Anfang 22 haben wir angefangen mit der Baurealisierung in dem gesamten Quartier und haben uns dann sozusagen in Phasen dort rausgearbeitet. Also insofern, die Vermarktung ist damals schon erfolgt. Wir haben über 90% der Wohnungen dort an Investoren veräußert, also Pensionsfonds, deutsche langfristige Bestandshalter, sodass wir dieses Quartier auch in den letzten 4 Jahren ohne Vermarktungsrisiken auf der geplanten Schiene auch durchziehen konnten und erstellen konnten. Wir haben einen ganz kleinen Teil nur an Eigentumswohnungen in diesem Quartier. Das sind ungefähr 130 Eigentumswohnungen, die auch alle bis auf 9 oder 10, die im Moment noch übrig sind, veräußert und bewohnt sind. Und insofern ist dieses Quartier in der Realisierung jetzt extrem schnell angenommen worden. Die Vermietung ging super schnell. Die machen wir ja nicht, das machen die Investoren. Aber wir beobachten das natürlich mit großem Interesse, weil wir ja auch sehen wollen, finden das auch andere gut, außer uns, die es geplant haben. Wir wollen ja auch sehen, wird es angenommen und fühlen sich die Leute dort wohl und bleiben die da auch. Und das ist so und das freut uns natürlich total. Und eine der Herausforderungen ist sicherlich auch gewesen, dass wir in den letzten 4 Jahren und auch, also wir kamen ja sozusagen gerade aus einer Phase der Verunsicherung, will ich es mal nennen, hatten gerade so Corona mal so hinter uns gelassen und sind dann direkt Anfang 22 in die Ukraine-Krise reingefallen, will ich es mal sagen, alle, ne, das am Markt. Und da war in 22 hat sich dieses, was wird das bewirken bei uns, war ja alle noch gar nicht absehbar. Das hat sich ja so in ein Problem entwickelt, würde ich es mal sagen, was uns ja jetzt schon seit 4 Jahren fest im Griff hält. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man daran ja auch ganz gut, wir sind dann doch so im Verhältnis rückblickend in den 4 Jahren relativ schnell in diese Krise reingekommen, also mit einem ziemlich starken Abwärtstrend, und kommen aber nur so ganz langsam da wieder raus. Und es ist sicherlich eine große Herausforderung, wie in dieses Projekt nicht von Anfang an schon so einen großen Verkaufsstand gehabt hätte und wir dann dort in diese Zinsentwicklung reingefallen wären, was sich dann auf den Verkauf auch ausgewirkt hätte, dann würden dort heute auch nicht 1.100 Wohnungen stehen, dann würde es viel langsamer gehen, weil wir natürlich immer mit einem gewissen Vermarktungsstand auch mit dem Bau starten. Also man kann sagen, wir hatten dort das Glück, dass wir in 21 richtig entschieden haben und in Ende 21 einen Großteil verkauft haben, den wir dann bauen konnten. Aber man sieht eben auch, die Projektentwicklung ist ein extremes Risikogeschäft und wenn dort Dinge noch on top kommen, die die Dinge verschärfen, dann kann das auch schnell mal zu einer wirklich schwierigen Situation führen. Wir hatten da das Glück, dass wir da ganz gut mit einer Planbarkeit durchgehen konnten und hatten dann eben mit unseren Truppen vor Ort, also eben eine eigene Bauleitertruppe und Projektmanager, dann dort auch eine gute Grundlage, um durch diese ziemlich verunsicherten Zeiten durchzumanövrieren, weil plötzlich kam ja irgendwie jedes Produkt aus der Ukraine, wo man auch sich so ein bisschen gefragt hat, wie kann das denn sein? Hm. Also da wurde ja auch, so gab es ja so eine Mischung aus, wir springen mal auf den Zug als Lieferant und vielleicht auch tatsächlich betroffen.
Die Generalausrede.
Ja, genau. Und das ist hat sich aber gut entwickelt und wir haben das gut im Griff gehabt, weil wir eben auch wirklich gute Leute vor Ort haben. Ich bin ganz froh, dass wir dort nicht mit AMGU dort uns ständig nur mit Streitereien beschäftigen mussten, sondern aufs Projekt konzentrieren konnten.
Ja, schönen Dank für den Einblick. Herr Brumbauer, ich meine, Sie sind bankenseits tätig. Was sind denn da gerade die Feinheiten der Finanzierung? Wo springen Sie drauf?
Wo wir draufspringen, was wir machen oder ja, auf was wir Wert legen?
Ja, weiß, also was dann nein, auch verwirklicht wird, ja?
Ja gut, wir sind letztendlich ganz bewusst eigentlich in allen Assetklassen tätig, in der Projektentwicklung sowie natürlich gerne auch in der Bestandsfinanzierung. Was ist entscheidend? Ganz entscheidend ist, was man jetzt auch wieder gesehen hat, waren ja immer die Diskussionen, war ehrlicherweise auch schon immer meine Meinung, ist die Cashflow-Situation, also sprich die Kapitaldienstfähigkeit einer Finanzierung. Das ist mit der wichtigste Punkt neben den ganzen ESG-Themen und die wir auch alle haben. Da sitzen wir sowieso alle im gleichen Boot und haben eigentlich die gleichen Anforderungen. Und wichtig ist halt wirklich die Vermarktbarkeit, die Vermietbarkeit und wie kann eine Finanzierung vom Cashflow heraus bedient werden und natürlich selbstredend die Qualität des Entwicklers oder des Investors, dass er sein Geschäft auch versteht. Das ist natürlich mit der wichtigste Punkt und ich glaube, dann ist man genau auf dem richtigen Weg. Das sind so die entscheidenden Themen, die uns natürlich umtreiben.
Okay, und das kann auch, also in jeder Wirtschaftssituation gibt es dort Projekte, die dann diesen
Es gibt Bedingungen immer Projekte, natürlich zu anderen Parametern. Ich glaube, das wissen wir alle. Das ist ja auch richtig. Wenn sich der Markt verändert, muss man auch darauf reagieren. Passen sich auch die Finanzierungsbedingungen an. Und wenn sich das Zinsniveau ändert, dann brauche ich halt mal eine höhere Kapitaldienstfähigkeit, als wenn das Zinsniveau faktisch bei null ist. Man hat die Finanzierung einfach mehr Cashflow benötigt, um bedient zu werden. Sprich, auf der anderen Seite ist dann wieder der Eigenkapitaleinsatz auch mit entscheidend, der sicherlich jetzt höher ist als vorm Zinsanstieg. Und letztendlich ist es immer das Gleiche, egal in welcher Marktphase das man ist, es muss halt angepasst sein. Und das sind die Themen, auf die wir schauen. Und wie gesagt, ganz, ganz entscheidend, mit wem sitzt man am Tisch? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kann er sein Geschäft? Versteht er sein Geschäft? Und ja, das sind so die Themen, auf die wir schauen. Und wie gesagt, wir schließen auch jetzt keine Assetklasse aus, wo wir per se sagen, machen wir auf gar keinen Fall.
Okay, Herr Maas, Herr Brumbauer sagt, er schließt keine Assetklasse aus, aber ich wollte Sie noch mal fragen, wir hatten es über die Investoren, die nach Deutschland kommen, aber gibt's auch Ausweichbewegungen, also in Richtung USA oder andere internationale Märkte, dass Sie bemerken, wenn man jetzt mal über den Tellerrand guckt, dass da vermehrt Kapital hinfließt?
Das lässt sich tatsächlich schwer beurteilen, weil wir als Berlin Hyp sind in allen Märkten, glaube ich, unterwegs. Wir sind in Europa gut aufgestellt. Wir haben ein Büro in New York, machen also Nordamerika, Kanada und sind auch in London. Und unsere Prämisse ist, dass wir natürlich nur die Investoren begleiten, die auch eine gewisse Marktexpertise haben. Also wir würden jetzt einen Investor, der sagt, ach, ich glaube, ich war das letzte Mal in New York im Urlaub, ich hätte Lust, da mal was zu investieren. Da würden wir uns sehr schwer tun, den auch am Ende zu begleiten für uns. Deswegen haben wir auch überall lokale Teams. Wir haben lokale Expertise. Wir können das natürlich zur Verfügung stellen, auch in die Diskussion mit den Investoren gehen, sie dorthin zu begleiten. Das sind vereinzelte Fälle, aber es sind, wenn wir Investoren sehen, die auch in den Märkten schon länger aktiv sind, vielleicht ihr Kapital eine Zeit lang mehr in Deutschland allokiert haben als im Ausland. Und der Markt, so ist es halt, war sowohl im Bürobereich als auch im Investmentmarkt in New York und in London vor Deutschland. Sie haben schneller berichtigt ihre Werte. Sie hatten das Leerstandsrisiko deutlich früher nach Corona als auch in Deutschland. Und wir sehen natürlich in unserem Portfolio eine deutliche Belebung in den USA, auch im Bereich Residential, also Wohnen, als auch in London. Das heißt, die Märkte laufen uns in Deutschland ein Stück weit vor. Also Investoren, die eine Opportunität suchen, begleiten wir gerne dorthin. Aber wir können jetzt keinen Trend erkennen, wo jemand sagt, ich muss unbedingt jetzt in den USA investieren,
okay,
oder in London.
Okay, ja, schönen Dank noch für diesen Ausblick. Unser Podcast heißt Limo und es kommt niemand aus dem Podcast, ohne noch eine Personality-Frage zu beantworten. Und deswegen würde ich mal mit Ihnen, Herr Wolters, gerne anfangen. Also wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden, mit wem würden Sie die gerne trinken und warum?
Ich würde die gerne tatsächlich mit einer mittlerweile verstorbenen Person trinken, mit Wolfgang Herrndorf, Berliner Maler und Künstler und Autor, der auf besondere Art und Weise tatsächlich über Menschen geschrieben hat und sie in ein besonderes Licht gestellt hat und den Mut bewiesen hat in seiner schwierigsten Lebensphase, als er sozusagen unheilbar krank geworden ist, mit einem Titel Arbeit und Struktur sein Leben zu beschreiben. Und gerade dieses Arbeit und Struktur ist etwas, was uns in der Arbeitswelt und sicherlich auch in der persönlichen Welt immer begleitet. Und er hat mir auf diese Art und Weise auch Berlin näher gebracht. Also deshalb für mich so eine Kombination. Es ist leider nicht mehr möglich, mit ihm zu sprechen, aber das macht für mich viel aus, tatsächlich immer wieder auf die Menschen zu schauen. Und das hat er gemacht. Darüber würde ich mich tatsächlich gerne mit ihm oder hätte mich gerne mit ihm austauschen können, weil auch für mich immer wieder gilt, all das, was wir machen oder jedenfalls ich mache in meinem Job, in meinem Privaten, wir machen das alles für Menschen und es wird von Menschen gemacht. Und das ist das, was mich persönlich auch immer wieder prägt und bewegt dafür. Und deshalb auch Tegel Projekt ist kein Selbstzweck an sich. Es sollen dort Menschen leben, es sollen dort Menschen arbeiten. Und wir haben über 140 Kolleginnen und Kollegen aktuell, die mit wahnsinnigem Herzblut dabei sind und auf diese kleinen Fragestellungen versuchen, auch mit Mut, mit Interesse, mit Engagement Antworten zu finden.
Ja, schönen Dank. Na, klar kann auch man sich wünschen, mit jemandem schon Verstorbenen oder sogar mit einer Fantasy-Gestalt sich mal gerne treffen zu wollen. Frau Bojens, wer ist es bei Ihnen?
Also ich würde gerne mal eine Limo trinken mit den, nicht mit einer Person, sondern mit den wohnungssuchenden Menschen in Berlin. Gerade jetzt vor den Wahlen, um einfach auch mal deutlich und nahbar eine Gelegenheit zu geben, um mal zu erklären, wir wollen Wohnungen bauen für Menschen, die eine Wohnung suchen. Und mit dem Appell, sich nicht politisch instrumentalisieren zu lassen und Wohnraum zu schaffen, kein politisches Tool ist, um sich zu positionieren, wenn bevorstehende Wahlen sind, sondern zu schauen, was ist eine echte Lösung und nicht drumherum zu reden. Und das würde ich wirklich gerne mal machen.
Okay, schönen Dank. Herr Brumbauer, Limo, mit wem?
Ja, tatsächlich auch mit leider einer letzten Jahr verstorbenen Person, und zwar einer sehr, sehr guten, erfolgreichen Sportlerin, Laura Dahlmeier. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich immer das Gefühl hatte, also erstens mal, weil sie eine unglaublich positive Ausstrahlung hatte, irgendwie gefühlt immer gut gelaunt war, es geschafft hat, die Menschen in ihren Bann zu ziehen. Und bei allem, was sie getan hat, bei allen verschiedenen Themen, immer hochmotiviert rübergekommen ist, nämlich mit ihr auszutauschen, wie man es schafft, eigentlich immer so positiv, wie sie zumindest in der Außenwirkung war, durchs Leben zu gehen. Auch der Mut ihrer Entscheidung, sehr, sehr früh ihre Karriere zu beenden, was ich auch wirklich tatsächlich den Hut davor gezogen habe, weil viele schaffen es leider immer zu spät. Mhm. Sie hat es meines Erachtens wahrscheinlich ein bisschen zu früh gemacht, aber sie hatte ihre Gründe. Und ich fand das einfach eine wahnsinnig herzerfrischende, herausragende Persönlichkeit. Und deswegen hätte ich da gerne mal eine Limo getrunken.
Ja, schönen Dank für den Impuls. Herr Maße, mit wem würden Sie Ihre Limo gerne trinken?
Ich gucke tatsächlich in meine Heimatstadt Hamburg. Ich habe für mich eine Unternehmerpersönlichkeit ausgewählt, die sehr breit aufgestellt ist, sehr erfolgreich aufgestellt ist. Mich würde natürlich interessieren in dem Gespräch die Skills, die man braucht, um so erfolgreich zu sein. Aber hat sich nicht nur von dem Unternehmertum ein Stück weit wegentwickelt, sondern gibt der Gesellschaft auch sehr viel zurück. Ich spreche von Klaus-Michael Kühne in Hamburg, der nicht nur meinem Heimatverein, dem HSV, die Namensrechte des Stadions abgekauft hat, um den Vermarktungsaspekt in den Hintergrund zu drücken, sondern auch jetzt der Stadt eine Oper, ich nenne sie mal Gänsefüßchen, schenken will, mit Sicherheit ein etwas schwieriges Konstrukt, aber der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Und ich sehe es zumindest aus der Presse, dass dann doch viel Gegenwind entsteht, wenn eine Persönlichkeit, die nicht ganz unumstritten ist, auch der Gesellschaft etwas zurückgibt. Und das würde mich schon mal auch interessieren, wie man mit diesem Thema umgeht, etwas Gutes zu tun und einem das so schwer gemacht wird, dieses Gute auch umzusetzen. Und ich glaube, es ist schon eine sehr charakterstarke Persönlichkeit und das Gespräch würde mich brennend interessieren.
Ja. Schönen Dank, ja, für die ganzen Impulse. Das ist auch spannend, wer so an wen denkt und mit wem gerne mal sich austauschen möchte in etwas lockerer Atmosphäre. Und schönen Dank für Ihre Teilnahme auch heute.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ja, es war sehr spannend. Danke.
Und das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Saida Boyens, Michael Brumbauer, Frank Wolters und Heiko Maas. Unsere Experten haben heute ihre Sicht auf die Herausforderungen und Chancen des Berliner Immobilienmarktes ja geteilt. Besonders spannend fand ich persönlich auch zu sehen, wie quasi Politik auch wieder in das Immobiliengeschäft hineinspielt, wie bevorstehende Wahlen alles beeinflussen können, dass man natürlich auch nicht zaubern kann anhand der Marktgegebenheiten, dass Gestehungskosten von 20 Euro pro Quadratmeter kaum zu unterlaufen sind in der jetzigen Zeit, aber dass quasi in der Verwaltung, auch wenn die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen gestärkt würden, auch von ihren Vorgesetzten, dann doch einiges möglich ist, dass über persönliche Kontakte, gute Projekte, auch Finanzierungen zu bekommen sind, auch die Fristen vielleicht ein bisschen verkürzt werden können. Und aus dem Ganzen entnehme ich doch, auch wie Heiko Maas vorhin im Lift, als wir unten im Erdgeschoss waren und alle zusammen hochfuhren und sagte, hey, es geht wieder aufwärts. Und das war natürlich ein schönes Sinnbild für das, was ich auch heute hier als Fazit ziehen möchte. Also die Lage ist zwar ernst, aber nicht hoffnungslos. Herzlichen Dank. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder wann immer Sie wollen. Mit großem Dank an das gesamte Team, wir haben Media Sales, Marketing, Regie und Technik, wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick auf Ihre nächsten beruflichen Aufgaben und vielleicht ja auch im Berliner Immobilienmarkt. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Seifert. Ja.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.